Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Misbah Khan. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Unsere Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, die gerade an einem super spannenden Thema arbeitet. Da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Außerdem natürlich über deine Kandidatur für die Liste in Rheinland-Pfalz für den Bundestag. Schön, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Und wie immer starten wir eigentlich mit einer Schnellfragerunde. Heute mal ein bisschen anders, so ein bisschen Brainstorming. Was fällt dir zu den Begriffen ein, die ich dir gleich nenne? Und der erste ist Grüne.
Klimaschutz, Gerechtigkeit, Progressivität.
Wir machen ganz schnell weiter. Bundestag.
Beton, Verhandlungen und Freunde.
Wieso ist denn das erste Beton?
Weil diese Gebäude einfach wirklich aus sehr viel Beton bestehen.
Ja, schöne erste Assoziation. Politik.
Verhandlungen, Verantwortung, Kompromisse.
Rheinland-Pfalz.
Weinberge, Wälder, ländlicher Raum.
Jetzt bin ich gespannt. Koblenz.
Festung Ehrenbreitstein, deutsches Eck, Autostadt.
Autostadt, auch.
Ja, ihr habt einfach, finde ich, krasse Straßen.
Ja. Ja, wir hatten, das war ja im Kommunalwahlkampf mal so eigentlich so das Aufregerthema. Wir hatten ja plakatiert, Koblenz zur Fahrradstadt machen. Und die CDU hatte plakatiert, Koblenz ist für alle da, auch für Autofahrer. Also es war das zentrale Thema, Autostadt oder Fahrradstadt.
Also ich verstehe nicht, wie man hier mit dem Auto durch die Gegend fahren kann und nicht das Gefühl haben kann, dass Autos mitgedacht sind in dieser Stadt.
Mhm. Das verstehe ich auch nicht. Aber mit unserem guten Kommunalwahlergebnis war es ja auch ein Zeichen. Und es ist auch, muss man auch sagen, die letzten 5 Jahre mit einer starken grünen Fraktion viel passiert. Also wir sind, der Radverkehrsbeauftragte hat es so schön gesagt, wir sind von einer 5 auf eine 4 minus hochgekommen. Immerhin.
Das ist bestanden.
Immerhin bestanden. So. Genau, wir sind aber auf dem, der Trend stimmt. Das letzte Wort, AfD.
Verhetzung, Rassismus, Russland.
Und damit sind wir auch genau in dem Thema drin, denn das ist eigentlich der Grund für unsere Aufnahme heute. Du arbeitest seit einigen Monaten wahrscheinlich, mit einigen anderen Menschen aus dem Deutschen Bundestag daran, ein AfD-Verbotsverfahren anzustoßen. Darüber wollen wir heute sprechen und wie gesagt auch später über deine Kandidatur. Aber fangen wir mit der AfD an. Warum gehört die AfD aus deiner Sicht verboten?
Ich finde, man merkt die letzten Jahre immer unverhohlener, dass die AfD die Demokratie angreift, die Funktionäre gar nicht mehr ihre rechtsextreme Gesinnung versuchen überhaupt zu verstecken. Sie stehen immer wieder auch im Verdacht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage zu stellen. Sie haben ganz menschenfeindliche, problematische Bilder auf Minderheiten. Und das alles sind Gründe, sich einmal damit auseinanderzusetzen, sich zu fragen, ist das überhaupt noch was auf dem Boden unseres Grundgesetzes ist? Oder sind wir jetzt nicht schon in der Situation, wo wir so eine Diskreditierung unserer Institution haben, dass das Bundesverfassungsgericht da einmal drauf gucken muss.
Wie ist denn der Weg dahin, wie ist denn der Prozess dahin, zu so einem AfD-Verbotsverfahren zu kommen?
Also grundsätzlich gibt es nur 3 Institutionen, die Anträge stellen können, der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Und die 3 Institutionen können einen Antrag stellen an das Bundesverfassungsgericht. Nur das Bundesverfassungsgericht kann darüber entscheiden und prüft dann einmal, ob der Antrag auf ein Verbot überhaupt legitim ist. Und die arbeiten eigentlich mit 3 Grundsätzen. Das sind 3 Grundsätze, die auch schon funktionieren, wenn, ich habe hier die Schlagzeilen gehört, wenn zum Beispiel die AfD gegen die Einstufung beim Verfassungsschutz gearbeitet hat. Und diese 3 Prinzipien sind das Menschenwürde-Prinzip oder die Menschenwürde-Garantie, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Und das sind die 3 Kategorien, die sich das Verfassungsgericht anschaut und einmal guckt, haben wir hier eine Partei, die wirklich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes ist, die versucht, die demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder eben die Staatsform, wie wir sie gerade haben, als Demokratie wirklich ernsthaft zu gefährden.
Und verletzt werden müssten alle 3 Prinzipien oder würde 1 reichen
davon? Nee, alle drei müssen ernsthaft verletzt sein.
Um dann zu einem Verbotsverfahren zu kommen. Jetzt ist das nicht dein alleiniger Plan oder du arbeitest nicht alleine daran, sondern es ist eine fraktionsübergreifende Gruppe. Und da hat sich mir direkt die Frage gestellt, wie kam es denn zu dieser Gruppe? Da sind, glaube ich, Leute aus CDU, SPD, Grünen, von wem noch? Wer ist noch alles dabei?
Also eigentlich alle außer die AfD und die FDP gerade.
Okay, und wie kamst du zu dieser
und, Gruppe? Entschuldigung, BSW auch.
Ja. Die sind ja noch nicht im Bundestag, das heißt. Doch,
das stimmt. Also die Linke hat sich ja gespalten, stimmt, aber ja. Genau, also wie kam es dazu? Es gab immer wieder auch Gerüchte auf den Fluren, dass es Pläne gibt. Es gab Artikel, dass Wanderwitz, der frühere Ostbeauftragte der CDU, da auch Dinge anstoßen möchte. Und dann gab es viele einzelne Gespräche, auch mit ihm und unter Gleichgesinnten, würde ich mal sagen. Und dann hat man sich halt mal gesammelt und so ein bisschen notiert und geguckt. Und dann hat man Gespräche geführt und irgendwann gesagt, okay, wir sind ein Club an Leuten, die wirklich an einem Antrag arbeiten wollen. Und dann hat man den ein paar Mal diskutiert und ist damit dann rausgegangen in, ich sag mal, den ganzen Bundestag und hat einmal angeboten, hier, wir bieten an, darüber zu diskutieren, Fragen zu beantworten, zu erklären, was wir da eigentlich wollen. Dann gab es bei uns in der Fraktion auf jeden Fall noch mehr Diskussion. Ich glaube, andere Fraktionen haben das gar nicht überhaupt in so eine Fraktionssitzung mit aufgenommen, sondern haben das irgendwie an anderer Stelle geklärt. Ich fand unseren Stil jetzt ehrlicherweise besser. Und dann gibt es auch sowas wie Fraktionsabende zu Themen, wo das auch diskutiert wird. Und die Unterstützerliste ist jetzt mittlerweile dreistellig. Und der Antrag ist eingereicht offiziell im Sekretariat. Und jetzt ist er quasi eine Drucksache und wird als nächstes im Plenum behandelt.
Wie es damit weitergeht, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber erstmal noch kurzer Rückblick. Wie lange seid ihr schon dran an diesem Prozess? Und was sind denn so Schritte? Du hast gerade schon beschrieben, man diskutiert das natürlich, man muss das ausformulieren. Aber was waren vielleicht auch so Schritte, die herausfordernd waren in dem Prozess?
Also zum ersten Mal habe ich darüber ernsthaft mit Leuten diskutiert, noch vor dem Sommer. Also das ist jetzt kein Schnellschuss, sondern das ist vor vielen Monaten zum ersten Mal angerissen worden, auch mit einer Überlegung, was steht in diesem Antrag, was steht nicht in diesem Antrag. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Beschlüsse oder gibt es irgendwelche Grundlagen, die man für die Argumentation verwenden will? Wie lang soll der Text sein? Was wollen wir für Schwerpunkte legen? Jetzt ist es in diesem Antrag ja so, dass er auch relativ breit gestellt ist. Es gibt,
Kannst du ganz kurz so zusammenfassen, was eigentlich Kern des Antrages ist? Also was sind denn, also klar, das AfD-Verbotsverfahren, aber...
Genau, Kern des Antrages ist zu sagen, liebes Bundesverfassungsgericht, guck mal bitte, ob die noch auf dem Boden des Grundgesetzes sind oder ob man da nicht schon den entsprechenden Artikel, das ist Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes, ob der nicht schon greift, weil sie genau das erfüllen. Das ist der Punkt. Und dann gibt es noch Nebenaspekte, die so ein bisschen definieren, wie das Verfahren sein soll. Also weil es ja auch Regeln gibt, an die man sich halten muss. Zum Beispiel die Staatsfreiheit, die gewährleistet werden muss. Das heißt, dass es da zum Beispiel keine V-Leute gibt, die noch in den Strukturen festhängen, wenn man dann loslegt mit dem Prozess. Aber auch Aspekte wie, dass wir sagen, naja gut, also wenn... Könnt ihr auch mal gucken, ob man einzelne Landesverbände verbieten kann oder ob die Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Das ist so eine Lehre auch aus dem ehemaligen NPD-Prozessen.
Das heißt, das sind mehrere Teile, die dieser Antrag umfasst und es könnte auch sein, dass eben Teile davon umgesetzt werden und manche dann eher oder vielleicht auch nicht.
Genau, also es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, in Gänze verbieten wir sie nicht, aber diese Landesverbände oder es kann auch sein, dass sie sagen, wir verbieten sie nicht, aber wir entziehen ihnen die Möglichkeit, sich über Steuergelder zu finanzieren. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, naja, also wir sehen da jetzt so viele Belege dafür, dass es eben kein Recht gibt, diese Partei zu wählen.
Mhm. Es gibt ja in der Diskussion immer wieder auch Bedenken. Das ist ja auch nachvollziehbar bei so einem großen Akt. Ich glaube, ein Parteiverbotsverfahren ist jetzt nichts Alltägliches in Deutschland. Ist auch gut so, dass es so ist, aber man muss das ja genau abwägen. Und wenn man mit KritikerInnen darüber spricht, kommt ganz oft der Satz, ja, wenn man die jetzt verbietet und vor allem der Prozess dahin, das schiebt die ja nur immer weiter in diese Opferrolle und die können sich als Opfer stilisieren und das bringt denen am Ende mehr, als ihnen schadet. Wie würdest du darauf antworten?
Also so grundsätzlich habe ich die AfD noch nie wahrgenommen in einer Form, wo sie sich nicht als Opfer stilisiert haben, egal worum es geht, egal was sie bekommen haben oder nicht bekommen haben. Und so grundsätzlich würde ich sagen, als Demokratie darf man sich nicht im Umgang mit Extremisten davor scheuen, dass dieser Vorwurf kommt, sondern wenn es da genug Anhaltspunkte und Belege gibt, dann muss man sagen, dann muss man da handeln, egal was es da vielleicht an Vorwürfen gibt, sich als Opfer oder Märtyrer zu stilisieren, sondern ganz im Gegenteil, da geht es dann auch nicht um eine Unterdrückung von politischer Meinung, sondern um verantwortungsvolles Handeln in der Demokratie.
Aber was ist denn, wenn es nicht klappt? Wenn die AfD nicht verboten wird und die sagen, hier, jetzt seht ihr, wir sind gar nicht so schlimm, wie ihr immer tut, dann sind sie wirklich Märtyrer und haben eine gute Grundlage zu sagen, alle sagen immer, wir sind verfassungsfeindlich, aber wir haben es bestätigt, wir sind es nicht.
Jetzt kann man sagen, natürlich auf hoher See und vor Gericht weiß man immer nie. Das ist in dem Fall natürlich auch so. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, also was, wenn wir es jetzt nicht versuchen? Die AfD kriegt immer mehr strukturelle Macht und damit Macht, Dinge zu verändern, in einer, finde ich, sehr problematischen Art und Weise. Und deshalb ist das, finde ich, keine Frage, die jetzt zu viel Raum bekommen sollte. Ich will sie aber auch nicht kleinreden, weil natürlich müssen wir uns mit den Folgen beschäftigen. Es wäre wahnsinnig ungünstig, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, Freifahrtschein und das ist alles in Ordnung. Ich würde aber diesen Antrag auch nicht mit unterstützen, wenn ich nicht glauben würde, dass da nicht wenigstens bestimmte Konsequenzen hängen bleiben würden. Und ich sag mal so, dadurch, dass dieser Antrag so breit gefasst ist, auch vielleicht nur der Ausschluss der Parteienfinanzierung mit dabei ist, ist da schon einiges geschafft. Und grundsätzlich, losgelöst von dem wirklichen Ergebnis vor Gericht, ist doch das Spannende, dass wir jetzt einfach mal zum Ernsthaften eine öffentliche Debatte haben. Weil ich glaube, ganz große Teile dieser Gesellschaft sich nicht im Täglichen bewusst machen, warum sollten sie auch, wie problematisch diese Partei ist. Mhm. Also wie eng die verstrickt sind mit harten Rechtsextremisten und Neonazis, was die alles im Untergrund noch mit unterstützen, wie die verwoben sind und was da einfach an wirklich problematischen Ausfällen rechts und links passiert.
Jetzt gibt es viele Menschen, die die AfD gewählt haben oder wählen, gerade auch im Osten haben wir es bei den Landtagswahlen gesehen, aber auch bei den Umfragen für die Bundestagswahl. Es kommt doch mal wieder das Argument, was ist, wo gehen die denn hin, wenn die AfD verboten bliebe? Die ändern ja da nicht einfach ihre Meinung und wählen dann auf einmal Parteien der Mitte.
Also grundsätzlich einmal, ein Verbot richtet sich nicht gegen Wählerinnen und Wähler, sondern gegen eine extremistische Partei, die es nicht mehr verdient, das ist Teil unserer wehrhaften Demokratie, nicht mehr verdient, Teil dieses Komplex an Parteiensystem zu sein. Aber natürlich dürfen wir uns nicht nur auf repressive Maßnahmen verlassen, weil es geht hier nicht darum, irgendwie Wählerinnen und Wähler klein zu halten, sondern es geht darum, eine Partei zu verbieten, die dann extremistisch ist. Und eine Aufgabe muss da natürlich sein, die tiefergehenden Probleme, die diese Gesellschaft hat, Herausforderungen, die diese Gesellschaft hat und vielleicht auch Anschlusspunkte, die diese Partei bietet, auch nochmal demokratisch aufzufangen. Und das ist eine Aufgabe von uns allen demokratischen Parteien, Angebote zu machen, die Wählerinnen und Wähler auch annehmen wollen. Und ich glaube, das Parteiensystem ist so breit aufgestellt, dass es da genug Angebote gibt. Aber natürlich muss man das auch ernst nehmen und sagen, so, es kann nicht nur ein Verbot sein, das muss auch ein Zugehen der demokratischen Parteien auf die Wählerinnen und Wähler und ihre Bedürfnisse gehen.
Ja, voll. Und das ist ja gerade auch jetzt, wenn wir in Wahlkampfzeiten gehen, immer auch ein Ding der Kommunikation, ne? dass man sieht, Ricarda hat es ja auf dem Parteitag nochmal gesagt, dass man nicht immer nur sagen kann, wir müssen es besser erklären. Aber es ist trotzdem halt immer auch ein Teil davon, wir müssen den Menschen ja auch erklären, was alles Tolles auch passiert in der Politik, was tatsächlich auch passiert, wo man aber oft genug nicht in den Medien mit unterkommt. Ein anderes Thema zur AfD, wie blickst du denn auf die AfD hier in Rheinland-Pfalz? Wenn ich jetzt wahrnehme, was hier so in Koblenz rumkreucht und fleucht, das macht mir manchmal schon Angst und da sind wir ja noch nicht mal der größte Hotspot in Rheinland-Pfalz. Wie blickst du auf die AfD hier und könnte auch der Landesverband einer sein, der beobachtet oder sogar verboten werden könnte?
Also grundsätzlich würde ich sagen, der Stil zumindest in den letzten Jahren bei der AfD in Rheinland-Pfalz war schon sehr darum bemüht, bürgerlicher zu wirken. Ich will nicht sagen, sie sind weniger problematisch, das glaube ich nicht, aber ich glaube, im Stil und im Bemühen darum, wie sie nach außen wirken, war das schon sehr, wir versuchen, den Weg in die Mitte zu finden und da Angebote zu machen und sich auch so ein bisschen zu distanzieren in der Optik und in vielleicht der Wortwahl zu der AfD im Osten, aber sie ist genauso problematisch. Sie hat genau die gleichen Haltungen, da gibt es keinen Unterschied. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: wir merken auch, dass die AfD in Rheinland-Pfalz für die zukünftigen Generationen der AfD, so wer sind jetzt die jungen aufstrebenden Menschen, die bundespolitische Relevanz haben, dass die AfD in Rheinland-Pfalz da einfach zentrale Akteure hat, dass es innerhalb der AfD in Rheinland-Pfalz ein großes Bemühen gibt, dieses Netzwerk an Rechtsextremisten auch gut zu steuern und zu unterstützen. Also das Zentrum Rheinhessen ist so ein Schlagwort an der Stelle, also das Bemühen, da wirklich einfach zusammenzukommen, die Kräfte zu bündeln, das darf man nicht klein reden und das muss man auch ernst nehmen. Und wir merken gerade bei der AfD in Rheinland-Pfalz, dass es im Vergleich zu anderen Bundesländern eine ganz krasse Verbindung zu rechtsextremen Burschenschaften gibt. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich und das zeigt auch nochmal diese Vernetzung in die rechtsextreme Szene.
Und dann gerade auf Koblenz nochmal bezogen, wenn man sieht, dass hier der Landtagsabgeordnete und Stadtrat Joachim Paul hier diese Netzwerktreffen mit rechten Medienmachern organisiert, mitten in Koblenz oder eben oben im Westerwald die Fassfabrik, wo die ja mittlerweile zum Glück in anderen Eigentumsverhältnissen ist und das nicht mehr erlaubt, aber wo auch diese Treffen stattgefunden haben, wo die AfD Teil davon ist. Schon, also wir auch wir in Rheinland-Pfalz können uns nicht freimachen davon, dass wir hier einen sehr, sehr problematischen Landesverband haben. Schauen wir auf den weiteren Prozess, du hast es eben schon gesagt und natürlich jetzt ist alles vieles oder vieles anders, als ihr das auch wahrscheinlich im Sommer, als ihr angefangen habt, geplant habt. Die Bundestagswahl kommt früher als gedacht, heißt das AfD-Verbot ist vom Tisch oder es wird in den nächsten geschoben oder wie ist da der zeitliche Plan?
Es ist schon ein eingereichter Gruppenantrag, das heißt es wird jetzt auf jeden Fall noch diese Legislatur im Plenum diskutiert und es wird im Plenum dann auch abgestimmt. Das ist natürlich nicht der Zeitplan, den wir eigentlich haben wollten, sondern wir haben damit gerechnet, dass wir jetzt Zeit haben bis September, um weiter zu werben, weiter Unterschriften zu sammeln, weil auch die Anzahl der Unterschriften zum Beispiel einen Einfluss darauf hat, wie viel Redezeit haben wir im Plenum.
Wie viel habt ihr jetzt aktuell?
Das ist, das kann ich ehrlicherweise gerade gar nicht sagen. Von daher muss man dann, glaube ich, gucken, ehrlicherweise. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Aber ihr habt genügend, dass ihr
wir sind fein. Ja, also wir haben eine dreistellige Anzahl an Unterstützerinnen. Okay, ja. 37 braucht man mindestens. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine größere Debatte und wir können, sollte es Anhörungen geben, dann auch mehr Sachverständige zusammentragen. Und das ist, glaube ich, nochmal auch ein spannender Punkt. So oder so, die Debatte wird noch stattfinden, wird sich zeigen wann, aber auf jeden Fall vor dem 23. Februar.
Und das hieß dabei, also um das nicht falsch zu verstehen, es wäre jetzt nicht so, wenn es beantragt wird und angenommen wird, dass ab dann die AfD verboten wäre, sondern es muss ja dann erst zum Verfassungsgericht kommen. Heißt, es fällt ja auch, oder das fällt so oder so ja voll auch in den Wahlkampf rein. Und es wird nicht so sein, dass die AfD jetzt vor der Bundestagswahl verboten wird. Das heißt, die AfD wird ja auch damit voll in den Wahlkampf reingehen. Wie blickst du darauf, gerade in dieser Zeit, wo es natürlich nochmal alles zugespitzter dann wird?
Genau, also das, was wir machen, ist eigentlich nur den Weg frei, damit ein hohes Gericht, das höchste Gericht, entscheiden kann, ob die überhaupt verboten gehören oder nicht. So, den Weg machen wir frei und dann kommt der ganze Prozess. Das heißt, da müssen natürlich Schriften vorbereitet werden, die Materialsammlung muss zusammengetragen werden, da müssen Anträge gestellt werden, da muss verhandelt werden, das wird Jahre dauern. Mhm. Aber wir können uns, glaube ich, auch nicht leisten zu sagen, weil wir jetzt vielleicht vor einem Wahlkampf stehen, setzen wir diesen Prozess nicht auf, weil es wird immer Wahlen geben. Und von daher, das ist ein Punkt, den muss man einkalkulieren. Und die AfD wird so oder so immer sagen, alle sind gemein zu uns und wir sind Opfer.
Wenn du sagst Jahre, hat man da so einen groben Plan, wie lange sowas dann dauern könnte?
Man hat Indizien. Also es gibt natürlich andere Verfahren, zum Beispiel das NPD-Verfahren, wie lange das gedauert hat und daran könnte man sich orientieren. Jetzt gibt es aber auch Expertinnen, die sagen, naja, bei der NPD war eh klar von Anfang an, dass die kein Problem sind für diesen Staat. Da ging es dann nur noch um, ich sag mal, kleinere Fragen, aber nicht mehr darum, ein großes Problem zu verhindern, weil sonst, wer weiß, was passiert in bestimmten Landtagen oder im Bundestag. Und von daher wird jetzt mal angenommen, dass es schneller geht. Es gibt Leute, die sagen, man muss mal mit 2 Jahren rechnen. Es gibt Menschen, die sagen vielleicht 3, manche sagen vielleicht nur 1,5. Ich glaube, 1,5 ist schon sehr ambitioniert, aber ich würde jetzt mal mit 2-3 Jahren rechnen.
Also auf jeden Fall vor der nächsten Bundestagswahl, je nachdem, wie lange die nächste Bundesregierung hält, aber in der Regel vor der nächsten Bundestagswahl.
Genau.
Schon der Plan. Und du hast eben schon gesagt, es gibt Indizien dafür, die dich positiv stimmen, dass zumindest Teile oder vielleicht auch der ganze Antrag auch dann umgesetzt werden. Es gibt dem Sicherheit auch gibt es da Einschätzungen von Richtern, von Justizmenschen, die sagen, das abschätzen können, wie viel davon realistisch ist oder lehnt sich da keiner aus dem Fenster? Wie blickst du darauf? Wie realistisch ist das, dass es umgesetzt wird?
Das kann keiner realistisch einschätzen. Also so ehrlich muss man sein, dass ganz viele Leute Meinung haben, aber dass es keiner sicher sagen kann. Das liegt natürlich daran, dass der Verfassungsschutz nicht rumläuft mit seinen Beweisen zum Beispiel, sondern dass es da einfach Indizien gibt über Informationen, die man irgendwie sonst so zusammengetragen bekommt. Man hat natürlich Gespräche mit Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern. Die einen sagen, es ist wahrscheinlicher, die anderen sagen, es ist nicht so wahrscheinlich. Alle arbeiten mit diesen drei Kategorien. Also haben wir Indizien, dass die Menschenwürde angegriffen ist, dass der Rechtsstaat angegriffen ist, dass das Demokratieprinzip angegriffen ist. Und genau, das bringt halt Leute dazu zu sagen, okay, jetzt lass mal bitte diesen Antrag stellen, den Weg freiräumen, damit sich das Gericht anschauen kann.
Wie geht denn eigentlich die AfD auch jetzt im Bundestag oder mit den Menschen, mit denen du da zwangsweise zu tun hast, damit um? Also wie reagieren die darauf, dass ihr sowas jetzt einbringt?
Hauptsächlich gelassen.
Aber meinst du wirklich gelassen oder ist es innerlich dann da schon auch am Brodeln?
Also ich kann jetzt natürlich in die AfD nicht reingucken. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall sehr bemüht sind darum, nicht zu zeigen, dass es sie in irgendeiner Form irritiert. Und ich glaube auch, das ist der schlauste Weg für sie. Also wenn sie jetzt kopflustig die Gegend laufen würden, dann würde ihnen das natürlich auch nicht helfen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Sorgen hat und dass es da Ansagen gibt, bestimmt jetzt in der Kommunikation gewählter zu sein, auch vielleicht in irgendwelchen Messenger-Gruppen, vielleicht nicht alles das zu sagen, was man vorher gesagt oder geschrieben hat. So ungefähr kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und dazu gibt es auch Gerüchte, die man da so gehört hat.
Okay. Kommen wir weg von Gerüchten und kommen wir weg von diesem unerfreulichen Thema hin zu einem viel erfreulicheren Thema. Was ich aber auch mit einer Frage einleiten möchte, die dann doch auch irgendwie berechtigt ist. Du bist jetzt seit 4 Jahren im Bundestag, drei Jahren im Bundestag und möchtest wieder rein. Und mir stellt sich die Frage, okay, ich muss dazu sagen, als ich das Konzept geschrieben habe, da war die Frage noch mehr berechtigt. Es ist ein paar Wochen jetzt her. Wir kommen heute erst zu der Folge, aber nach dem letzten Parteitag macht es schon wieder viel mehr Spaß, grüner zu sein, glaube ich. Und es ist auch viel, viel besserer Rückenwind, den man wieder bekommt, allein durch die ganzen Eintritte der neuen Mitglieder. Und trotzdem, ich glaube, als Grüne hatte man es die letzten 3 Jahre nicht unbedingt einfach, gerade als Grüne mit Verantwortung und in einem Parlament. Also damit vielleicht erstmal einzusteigen. Du möchtest wieder in den Bundestag. Warum tust du dir das nochmal an?
Ich würde das mal formulieren als Mut zur Kontinuität. Ich glaube, politische Prozesse und politische Arbeit, die arbeitet ganz viel mit schnellen Reaktionen auf Krisen, aber das ist halt nicht der Alltag und das ist auch nicht das, wie man langfristige Lösungen hinkriegt. Und ich durfte jetzt 3 Jahre, glaube ich, an Großprojekten und großen Baustellen arbeiten und ich würde das sehr gerne weitermachen, um noch mehr umzusetzen, da noch Deutschland vielleicht noch besser zu machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, wir sind auch in einer Situation, und das spielt, glaube ich, auf das an, was du gesagt hast, es wird halt auch nichts besser, wenn man aufgibt. Das hat Robert ja auch so deutlich gesagt und ich fühle das sehr, was er da gesagt hat. Die Welt wird sich verändern, wenn wir wollen, dass wir Einfluss darauf nehmen, wie sie sich verändert und in welche Richtung sie sich verändert, dann müssen wir politisch aktiv sein. Und das Letzte ist, es ist einfach ein wahnsinnig großes Privileg, für eine absehbare Zeit diese Macht zu bekommen und diese Verantwortung zu bekommen. Und das habe ich, glaube ich, mit sehr viel Liebe und sehr viel Begeisterung und sehr viel Engagement gemacht und das würde ich deshalb auch gerne weitermachen.
Robert hat das in seiner Rede so schön mit dem einen Bild verknüpft, mit dem Schwimmunterricht seines Sohnes, wo er gesagt hat, du musst dich bewegen, sonst gehst du unter. Das passt, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne?
Total. Stillstand. Wenn man Stillstand hat, dann geht man unter.
Du hast gerade schon beschrieben, du hast große Themen angefasst in deinen 3 Jahren jetzt im Bundestag und willst auch weitere große Themen anpacken. Was waren das eigentlich für Themen, die dich hauptsächlich beschäftigt haben in den 3 Jahren?
Also ich bin im Vergleich zu anderen Bundestagsabgeordneten, glaube ich, breiter aufgestellt. Ich würde mal so sagen, die große Klammer ist ein starker oder ein funktionierender Staat oder ich sag mal so 3 sehr große Herausforderungen für die Zukunft Deutschlands. Das ist hauptsächlich natürlich Innenpolitik und Digitalpolitik. Und bei mir waren das die Themen Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, Erwerbsmigration. Wir wissen, dass wir im demografischen Wandel einfach notwendigerweise Menschen brauchen, damit unsere Wirtschaft stabil bleibt, dass unser Wohlstand stabil bleibt, damit wir an der Stelle, glaube ich, auf dem Weg bleiben, auf dem wir sein wollen. Das ist der erste Punkt, überhaupt ein Sozialsystem überhaupt noch haben, das noch funktioniert. Ich arbeite am ganzen Komplex Verwaltungsdigitalisierung, also wie kriegen wir unsere Infrastruktur in den Behörden und Verwaltungen so hin, dass sie passt zum 21. Jahrhundert und auch noch funktionsfähig bleibt. Und der dritte Komplex ist der Komplex, den wir angesprochen haben. Also Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Stärkung der Demokratie.
Vielleicht kurz zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, das neue Gesetz, das du ja auch maßgeblich mit bearbeitet hast. Da hatten wir, soweit ich mich recht erinnere, eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Da kann man gerne mal reinhören, wenn man sich dafür nochmal mehr interessiert. Sind das dann noch die Themen, die du weiter vorantreiben willst, oder hast du irgendwas, wo du sagst, boah, da will ich mich jetzt nochmal mehr reinfuchsen, oder das bewegt mich noch mehr, hat sich in den 3 Jahren so entwickelt, oder würdest du gerne bei deinen aktuellen Themen bleiben?
Man hat da ja leider nicht so viel Kontrolle darüber. Das hängt total davon ab, wer kommt noch in den Bundestag, wer will welche Themen übernehmen. Und dann wird das sehr viel intern verhandelt mit all den Leuten, die auch die Berichterstatter-Themen haben wollen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich einen Großteil dieser Themen weitermachen darf. Und ich würde mich darüber auch wirklich freuen, weil das einfach wahnsinnig tolle Themen sind. Und auch wenn es vielleicht für Außenstehende so wirkt, als hätte das nichts miteinander zu tun, jedes dieser Themen hat was mit dem anderen Thema zu tun. Und ich glaube, das ist einfach spannend, deshalb da weiterarbeiten zu können.
Ich habe es eben schon gesagt, seit 3 Jahren bist du im Bundestag. Wie würdest du sagen, hat sich Miss Balkan in den 3 Jahren verändert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, so der erste Punkt ist, die Lernkurve war krass. Also man zwingt sich immer wieder, oder positiver formuliert, man ringt immer wieder, damit in Situationen zu sein, in denen man sich, glaube ich, freiwillig nicht bewegen würde. Und das lässt einen aber wahnsinnig wachsen.
Hast du ein Beispiel dafür? Was meinst du mit so einer Situation?
Also wie oft ich in Vorbereitung auf Panels oder so, in Vorbereitung auf Diskussionen und Verhandlungen mich einarbeiten musste, also auch schnell einarbeiten musste in Themen. Das ist einfach krass. Ich habe jetzt nicht vorher eine krasse Expertise in all der in allen 3 Themen gehabt, habe sie aber jetzt so. Also man kommt immer wieder in Situationen, wo man weiß, man jongliert 5 Bälle, 6 Bälle gleichzeitig und lernt damit halt umzugehen.
Wie macht man das? Wie arbeitet man sich da rein? Also man liest wahrscheinlich viel.
Man liest wahnsinnig viel. Also ich glaube, das wird einfach unterschätzt, wie viel Texte, Papiere, Einschätzungen, Prüfbitten, Anträge man lesen muss, um da reinzukommen, und wie viel Vorbereitung man da auch kriegt. Du kriegst ja auch Einschätzungen zu einem Thema von 100 verschiedenen Leuten, die alle eine andere Meinung haben, und muss dann sich damit auseinandersetzen, was sind für mich vielleicht nachvollziehbare Argumente, welche Intention hat wer dahinter, was hat welchen Einfluss, wenn ich das jetzt mittrage oder nicht mittrage. Das heißt, man lernt da einfach wirklich, wirklich viel. Der ganze Prozess mit dem 5-6 Bällen gleichzeitig sorgt auch dafür, dass man viel gelassener wird. Ich hatte jetzt letztens eine private Situation. Der Grund, weswegen wir den ersten Podcast verschieben mussten, ist ein kleiner familiärer Unfall gewesen. Aber ich denke mal, so vor 3 Jahren wäre ich, weiß ich nicht, die Wände hochgelaufen vor Aufregung. Und man merkt einfach, dass man in Stresssituationen und in Belastungssituationen, weil die so normal sind, mittlerweile einfach viel ruhiger, gelassener reagiert und nochmal versucht, einmal auch vielleicht nur Einfluss zu nehmen auf das, was man wirklich unter Kontrolle hat, und den Rest irgendwie gehen zu lassen. Und als drittes, ich habe einfach viel tiefere Augenringe, viel dunklere Augenringe als vorher.
Gut, das bleibt nicht aus. Wie viel schläft man so als Abgeordnete? Wahrscheinlich wenig.
Es ist sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, ich kriege nicht die Menge Schlaf, die man brauchen müsste normalerweise, aber ich kann auch sehr gut mit Schlafdefizit.
Was ist denn anstrengender, die Sitzungswoche oder die Wahlkreiswoche?
Ich würde sagen, die Sitzungswoche ist anstrengender.
Weil es so getaktet ist, oder?
Also ich würde nicht sagen, die Wahlkreiswoche ist weniger getaktet, aber man hat halt so viel mehr Kontakt mit, ich sag mal, Menschen, Bürgern, Grünen, den Themen, mit denen man sich auseinandersetzen will, auch Dinge, die man sich ausgesucht hat zu machen. Mhm. Und das gibt's im Bundestag nicht so. Also ich sag mal so, ist vielleicht ein bisschen too much information, aber mir hat eine Abgeordnete vorher gesagt, man braucht eine gute Blase. Und ich habe das nicht geglaubt. Aber man hat einfach manchmal wirklich stundenlang keine Zeit, nochmal ganz kurz um die Ecke zu verschwinden.
Und hast du eine gute Blase?
Ja. Oh
Gott. Gut, dass du das aufgeklärt hast.
Also ich wollte damit sagen, also manchmal hat man wirklich einfach keine 3 Minuten Zeit für was anderes.
Ja. Wahnsinn. Schauen wir so ein bisschen drauf, was jetzt ansteht. Wir sind ziemlich genau 2 Wochen vor der Listenaufstellung und dem Landesparteitag. Und da möchtest du wieder kandidieren. Und zwar auf einem ganz besonderen Platz. Auf welchem?
Ich würde gern Spitzenkandidatin sein und damit auf dem ersten Listenplatz kandidieren.
Wie kommt es dazu? Und warum, also ich habe eben schon gefragt, warum tut man sich das an, also überhaupt nochmal zu kandidieren? Und ich glaube, erster Platz ist nochmal doppelt so viel wahrscheinlich Arbeit, doppelt so viel Verantwortung, doppelt so viel Herausforderung wahrscheinlich. Warum?
Also alle, die Wahlkampf gemacht haben bisher, wissen, das ist eine besondere Zeit. Man macht keinen Sport, man hat keine Ruhe, man hat keinen Schlaf, man schläft nicht, man ist ungesund. Das heißt, es ist körperlich und mental, glaube ich, wahnsinnig herausfordernd, aber es ist gleichzeitig auch so ein Geschenk. Ich habe am allermeisten Spaß an Wahlkampfzeiten. Ich finde, die Gesellschaft ist so politisiert wie nie, gerade in diesen Phasen. Und diese langen Arbeitstage, diese intensiven Diskussionen, der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, der motiviert mich wahnsinnig. Und daran habe ich einfach wirklich, wirklich viel Freude, Menschen mitzureißen. Ich glaube, gerade in der Rolle als Spitzenkandidatin hat man nochmal natürlich einen anderen Druck, ein anderes Pensum und auch andere Erwartungen, die an einen gerichtet werden. Aber es ist auch eine andere Verantwortung und Sichtbarkeit. Und das finde ich positiv. Also im besten Sinne kann man seine eigenen Kernthemen raustragen, aber auch eben alles andere, was diese Partei ausmacht. Und gerade für Themen und für diese Werte überzeugen zu wollen und zu können, das würde ich sehr gerne tun.
Jetzt hast du gerade gesagt, es ist mehr Herausforderungen. Das im Großen und Ganzen super nachvollziehbar. Aber was heißt das konkret? Was glaubst du, erwarten vielleicht auch Delegierte, die dich ja dann im besten Fall auch wählen von dir oder auch die Partei von dir dann als Spitzenkandidatin mehr, als sie es vielleicht von Platz 4, 5, 6, 7 erwartet?
Ja, du bist halt das Gesicht dieses Landesverbandes für genau diesen abgesteckten Zeitraum. Du musst dich viel besser einarbeiten in auch Themen, die nicht deine sind. Du musst
das. Haben wir ja gerade schon gehört, dass du das eh schon musstest die letzten 3 Jahre.
Genau, das wird dann noch mehr. Also ehrlicherweise mache ich das jetzt auch schon in Vorbereitung, mich einzuarbeiten in Themen, die jetzt keine innenpolitischen oder digitalpolitischen Themen sind, weil du natürlich als Grüne auch immer Bescheid wissen musst zu anderen Themen. Es geht ja viel um Glaubwürdigkeit, um die Möglichkeit zu haben, auch Fragen zu beantworten und Ähnliches. Aber genau, ich glaube, es ist immer eine Rolle, die natürlich auch bedeutet, dass du repräsentierst und du repräsentierst über 6.000 Mitglieder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Werten und Perspektiven. Und das machst du aber, glaube ich, natürlich in einem großen Bemühen, genau das zu tun, nämlich nicht nur dich zu vertreten, sondern all die Menschen, die dich gewählt haben.
Mhm. Glaubst du, die 3 Jahre, die du jetzt schon im Bundestag bist, und es hat ja gerade schon gepasst mit dem Einarbeiten in andere Themen, haben dich auf die Rolle gut vorbereitet oder vielleicht auch, es ist ja nicht eine erste Station, vorher warst du Landesvorsitzende, hast schon einige Ämter inne gehabt. Was hat dich vielleicht auf diese Rolle am besten vorbereitet von all den Ämtern, die du schon eingenommen hast?
Ich glaube, am besten vorbereitet hat mich tatsächlich die Landesvorstandszeit, also gar nicht nur die Bundestagszeit. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich durfte, bevor ich im Bundestag war oder bin, also bevor ich da reingewählt worden bin, schon Berufspolitikerin sein. Ich durfte Landesvorsitzende sein in einer Phase, in der wir den Landtagswahlkampf organisiert haben. Das heißt, ich war quasi im tiefsten Maschinenapparat einer Struktur, einer Organisation, die genau das gemacht hat, das vorzubereiten, das zu begleiten, den Prozess davor, den Prozess danach. Und ich habe deshalb sehr genaue Vorstellungen davon, was da eigentlich auf uns zukommt und auf eine Partei zukommt. Und natürlich haben jetzt die letzten 3 Jahre auch überhaupt nicht geschadet, weil es waren, glaube ich, auch keine 3 einfachen Jahre, sondern es waren immer Jahre mit Kommunikationsherausforderungen, Jahre, in denen wir uns viel erklären mussten, mit vielen Krisen und Katastrophen, die man auch bewältigen musste. Und ich glaube, deshalb ist das eine sehr, sehr gute Schule gewesen für das, was ich jetzt gerne machen möchte.
Und wahrscheinlich ist vor allem diese Kombi, ne? Du hast die Parteiarbeit von ganz innen, wie du gerade beschrieben hast, und von ganz intensiv kennengelernt oder du kennst sie jetzt dadurch, dass du eben Parteivorsitzende warst und aber auch Abgeordnete und weißt, wo du wieder hin willst. Diese Kombi ist, glaube ich, schon einfach hilfreich dafür, dass du diese Aufgaben auch einfach gewachsen bist.
Das glaube ich tatsächlich, ja.
Sind die Aufgaben jetzt umso größer, weil das ein so kurzer Wahlkampf wird, oder ist halt alles irgendwie nur abgespeckt möglich, weil es sind ja nur 3 Monate?
Nee, ich glaube, es wird schlimmer als vorher. Der Anspruch ist natürlich immer noch genauso da. Es wird intensiver. Ich glaube, die Taktung von all dem, was man erreichen muss, was man schaffen muss, muss man jetzt immer noch schaffen, aber in viel kürzerer Zeit. Also wir brauchen natürlich immer noch ein Programm und wir brauchen immer noch Leute, die mobilisieren und die Haustierwahlkampf machen und flyern und die Plakate hängen. Und jetzt haben wir halt weniger Vorbereitungszeit darauf. Natürlich müssen wir immer noch auch Angebote machen für Bürgerinnen und Bürger, weil wir wollen ja immer noch alle Leute ansprechen und Fragen beantworten, erklären und Angebote machen. Das muss man jetzt auch in kürzerer Zeit. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Desinformation und wie die digitale Welt einfach auf diesen Wahlkampf nochmal stärkeren Einfluss hat als vorher. Und Das heißt, er wird härter, er wird intensiver und ich glaube, er wird auch schmutziger.
Jetzt läuft eure Arbeit, wir haben es ja eben schon besprochen, der AfD-Antrag läuft ja jetzt weiter und muss natürlich auch beschleunigt eingebracht werden. Inwieweit ist das denn also möglich, dass aber die Bundestagsarbeit weiterläuft und trotzdem ja dieser Wahlkampf nebenbei noch läuft?
Ja, muss. Also, muss das immer machen. Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe schon das Gefühl, und jetzt hoffe ich, trete ich niemandem auf die Füße, es gibt Abgeordnete, die jetzt sagen können, okay, alle meine Projekte sind, zumindest die ich nicht abgeschlossen habe, für die Tonne, die waren geplant für irgendwie dieses Jahr, sie kommen nicht mehr, die Union die wird die nicht mittragen und so weiter. Und die können sich, glaube ich, schon gut vorbereiten auf all das, was kommt. Und dann gibt es Abgeordnete, die jonglieren jetzt auch noch andere Gesetze. Also ich habe jetzt auch noch mehrere Verhandlungen gehabt letzte Woche. Ich werde auch weitere Verhandlungen haben, weil ich Gesetze habe, von denen man zumindest noch versuchen wird, auf die Union zuzutreten oder auf die FDP zuzutreten und sagen, lass das mal noch beschließen, das ist zu wichtig, um das aufzugeben. Und das ist natürlich ein Spagat an der
Stelle. Kannst du sagen, was das konkret ist?
Es sind sehr unterschiedliche Gesetze, aber zum Beispiel das Bundesmeldegesetz ist eines. Also da geht es darum, die Adressen von Bürgerinnen und Bürgern, von Engagierten, von Ehrenamtlern, von Juristen, von all denen, die vielleicht betroffen sein könnten, von Anfeindungen gegen rechts, die zu schützen. Und das trifft natürlich auch ganz viele Kommunalis, die in Ehrenämtern sitzen und die sich Sorgen machen, weil die Hetze immer doller wird und der Hass immer deutlicher wird. Und da geht es um den Adressschutz an der Stelle. Aber es sind auch andere Gesetze mit dabei, wo man sagt, das muss noch passieren. NIS2 ist eine europäische Vorgabe. Da geht es um Cybersecurity. Also wenn man das nicht gebacken kriegt, dann kann man Putin auch gleich den Schlüssel für Deutschland geben. Also ich sag's mal so ganz platt, weil wir damit Einrichtungen und Unternehmen schützen vor Hackerangriffen und vor all dem, was uns da noch in der hybriden Kriegsführung, die wir da gerade haben, auch einfach noch droht. Das sind jetzt zwei von, ich glaube, noch
also
sechs.
Also wirklich noch wichtige Sachen, die da anstehen. Und umso beeindruckender, wie du das schaffst, das alles zu tun und trotzdem sich natürlich auch auf diese Kandidatur vorzubereiten, die ich und wir in Koblenz einfach unterstützen und super finden, dass du diesen Schritt gehst und dass du sagst, ich will die Verantwortung tragen, ich will mich bewegen, ich will nicht, dass wir untergehen, ich will vorne mein Gesicht zeigen und dafür aus Koblenz die vollste Unterstützung an der Stelle vielleicht mal einfach noch betont. Und es ist auch super schön, dass du immer wieder hier in Koblenz bist und das bleibt hoffentlich auch so, auch wenn du, wir haben auch glaube ich schon ein, zwei Termine für den Wahlkampf ausgemacht, da freuen wir uns auch drauf. Hast du Lust auf diesen Wahlkampf? Ist das jetzt ein Winterwahlkampf, was Besonderes, glaube ich, aber was ist so das, worauf du dich am meisten freust?
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung, weil es freut mich natürlich wahnsinnig. Ich mag Koblenz, ich mag euch Grüne in Koblenz umso mehr und ich freue mich auf den Wahlkampf und die Termine mit euch. Und habe ich Lust auf Winterwahlkampf? Also ich sage jetzt mal so ganz persönlich, habe ich es natürlich lieber nicht nass und kalt und gleichzeitig Ich habe so das Gefühl, wir Rheinland-Pfälzer sind da schon so ein bisschen geschult, weil wir haben unsere Landtagswahlkämpfe auch immer im März und davor, weil die Wahlen im März sind. Und das heißt, für uns ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, auch mal im Regen zu stehen oder bei Kälte zu werben. Und von daher, ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf diesen Wahlkampf.
In dem Sinne, ich freue mich auch drauf. Jetzt geht's aber erstmal Richtung LDV und auch da freue ich mich drauf. Ich habe richtig Lust. Du wirst wahrscheinlich den Kopf voll haben mit, was dann alles noch passiert bis dahin. Aber ich denke, das eine oder andere Bierchen am Freitagabend wird trotzdem hoffentlich noch drin sein. Ich habe jetzt allen gesagt, ich kandidiere nicht, aber viele andere kandidieren ja an dem Wochenende. Ich will trotzdem mit euch ein Bierchen trinken gehen und nicht einfach nur aufgeregt sein. Also auch mit dir möchte ich noch ein Bierchen trinken gehen vorher. Musst du jetzt zusagen, da haben es alle gehört.
Ja, also ich komme ehrlicherweise von dem Freitag, da ist noch Sitzungswoche, angedüst. Wahnsinn, ja. Aber das machen wir noch. Das also Bierchen, ich trinke kein Bierchen, aber
ich trinke dafür eins mehr dann mit.
Sehr gut.
Bina, vielen Dank. Wir gehen jetzt zu unserer Gastmitgliederversammlung noch. Da reden wir noch weiter drüber, was die Situation so in Berlin macht. Und du gibst uns ein paar Insights, Infos. Deswegen, der Tag ist noch nicht vorbei, aber danke, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Thank you.